Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal vorgestellt habt, wenn wir bei Jesus am Tisch sitzen und das große Fest da ist und die Menschen von Nord und Süd und Ost und West, was wir dann zu ihm sagen werden, was wir ihn fragen werden. Eine Sache gibt es, die ich gerne wüsste und die ich ihn dann fragen werde. Was ist eigentlich mit diesen Personen der Bibel, die so aus dem Nichts auftauchen, dann einen kurzen, entscheidenden Auftritt haben und gleich danach wieder im Dunkel der Geschichte verschwinden? Ich meine solche Leute wie Melchisedek in 1. Mose 14, der Priesterkönig von Salem, der aus dem Stadttor von Jerusalem dem Abraham entgegengeht, ihn segnet, ihm Brot und Wein gibt und weg ist er. Wir hören nie wieder was von ihm. Ja, im Hebräerbrief, David, ich weiß, du kennst dich aus. David, genau, ja. Oder zum Beispiel Philippus, der Evangelist in Apostelgeschichte 8. Der stellt sich dem äthiopischen Finanzminister in den Weg, mitten in der Wüste. Er erklärt ihm das Evangelium von Jesus, tauft ihn und weg ist er. Oder Simeon und Hanna, die das Christuskind im Tempel segnen, kurz nach der Geburt. Was haben die eigentlich vorher gemacht? Wie sah ihr Leben in den 80 Jahren vorher aus? Ich habe mich gefragt, vielleicht ist es ja mit uns auch so. Vielleicht haben wir auch eine wichtige Mission für das Reich Gottes. Kann sein, die dauert nur wenige Minuten oder ganze Jahrzehnte. Aber aus Gottes Perspektive ist das das Größte und Wichtigste in unserem Leben, wie wir da das Reich Gottes einen Schritt weitergebracht haben. So ist es jedenfalls hier mit den heiligen drei Königen, über die wir heute nachdenken. Plötzlich tauchen sie aus dem Dunkel der Geschichte auf. Sie folgen dem Zeichen Gottes, bis sie bei Jesus sind. Sie beschenken ihn, sie beugen sich, sie beten ihn an und zack, sind sie wieder verschwunden. Der kurze Auftritt ist vorbei und wir fragen uns, was soll das? Was können wir daraus lernen? Ich lese die Geschichte aus Matthäus Kapitel 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Aufruhr und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein und fragte, wo soll denn der Christus, also der Messias, nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet Micha hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder hierher und erzählt es mir, damit ich auch hingehe, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb genau über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Schätzen und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie im Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Ja, was können wir von diesen Weisen lernen? Ich habe 6 Punkte entdeckt, ihr könnt sie mal mitlesen. Das erste ist, diese 3 Gelehrten verstehen die Zeichen Gottes zu lesen. Sie tragen diese Menschheitssehnsucht im Herzen nach dem kommenden Erlöser. Das Zweite, sie wagen einen mutigen Aufbruch. Sie riskieren alles auf ein doch ziemlich zweideutiges Zeichen hin. Dann holen sie den Rat der Vorfahren des Glaubens ein. Sie erkundigen sich in der Bibel. Sie sind weise, weil sie lernfähig sind. Und das Vierte, Gott sendet ein besonderes Licht äußerlich und erfüllt innerlich ihre Herzen mit großer Freude. Und fünftens, aus Freude geben sie ihr Bestes für Christus. Jesus anzubeten ist ihnen mehr wert als ihr eigenes Königtum. Sie legen ihre Kronen vor ihm nieder. Und zuletzt, Gott hat einen Weg zu Jesus, auch für die Menschen, die ihm und uns ganz fremd sind, die noch ganz weg von ihm, ganz weit weg von ihm sind. Und manchmal dürfen wir selber Leuchtsterne oder Zeichendeuter für diese Menschen sein. Das erste ist, dass diese gelehrten Männer, Magoi sind sie genannt, werden sie genannt, also Sterndeuter, Astronomie und Astrologie war damals noch nicht scharf getrennt, dass diese Leute eine Erwartung haben an Gott und dass in ihrem Weltbild, in ihrem Wissenschaftsbegriff Platz für das Übernatürliche ist. Sie setzen die Naturgesetze nicht absolut, sie nehmen sie für das, was sie sind, nämlich für Wahrscheinlichkeiten. Und ihre Naturforschung rechnet durchaus mit einem direkten Eingreifen Gottes. Und sie tragen diese Sehnsucht nach dem Kommen des Erlösers im Herzen, wie es auch die Kulturforscher bei den Naturvölkern immer wieder angetroffen haben. Und wie es zum Beispiel in der vierten Ekloge des Vergil zum Ausdruck kommt, ein Text der Antike, der 40 Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben wurde, über deren Interpretation sich seitdem die Gelehrten streiten, aber in dem diese Menschheitssehnsucht nach der Geburt des gottgesandten Erlösers zum Ausdruck kommt. Ich lese mal daraus etwas vor. Sie ist so etwas wie eine heidnische Prophetie, die der römische Dichter Vergil in seinen Gedichten, in seiner vierten Ekloge geschrieben hat. Er schreibt, das letzte Zeitalter ist gekommen. Die große Ordnung der Zeit wird von Neuem geboren. Alsbald wird ein junges Kind vom hohen Himmel herabkommen. Er wird der sein, durch den zuerst das eiserne Zeitalter aufhören wird und der, durch den ein goldenes Geschlecht für die ganze Welt geboren wird. Die Spuren unseres Verbrechens werden beseitigt werden und jener Knabe wird göttliches Leben empfangen und den befriedeten Erdkreis beherrschen. Es geht dann noch weiter, man kann sie ja mal online lesen, es ist ein langes Gedicht, aber das sind vielleicht die Verse, die ich hier ausgesucht habe, die doch am deutlichsten zum Kommen von Jesus passen. Ich weiß nicht, ob die Weisen im Zweistromland auch solche Prophezeiungen kannten, aber Gott hatte seinen eigenen Weg gefunden, sich ihnen mitzuteilen und sie zu Christus hinzuleiten. Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es ruht in dir. Das hat Augustinus gesagt, der ja auch einen langen Weg der Philosophie und der Forschung beschritten hat, bis er bei Jesus ankam. Ich wünsche das auch den großen Wissenschaftlern von Jena, diese Empfindsamkeit für das Wirken Gottes, das die Weisen aus dem Zweistromland hatten. Nach Weihnachten war ich mit meinen Eltern im Planetarium in dieser Show, die über die Dimensionen von Wirklichkeit, Dimensions, und ich habe eigentlich gestaunt, dass die überhaupt nicht atheistisch war, sondern von einem Staunen erfüllt, von einem Wundern über die Perfektion des Universums und fast steckt da die Frage drin, wer sich das nur alles ausgedacht hat. Das Zweite, was wir an den Weisen aus dem Morgenland sehen, ist ihr mutiger Aufbruch. Der erinnert mich an Abraham, der ja auch aus dieser Region kam und den Ruf Gottes bekam, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde, die Weisen hatten es sogar noch schwerer. Sie bekamen keine ausdrückliche Stimme von Gott, nur ein indirektes Zeichen. Und doch haben sie alles riskiert, um Jesus zu finden. Sie investieren ihren Besitz, ihre ganze Logistik, eine Karawane wird ausgerüstet. Und sie nehmen in Kauf, dass sie zum Gespott der Leute werden, so wie Noah, der auf dem trockenen Land eine Arche baut. Ja, ja, einen Stern habt ihr gesehen. Na toll, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat doch auch Helmut Schmidt gesagt, oder? Und es war auch ein großes Risiko, die syrophönizische Wüste zu durchqueren, das war gefährlich. Räuber, Sandstürme warteten dort, man brauchte militärische Eskorte. Und während man weg war, viele Monate, konnten zu Hause Umstürze passieren, Überfälle durch Nachbarvölker, der Lehrstuhl konnte umstrukturiert werden, auf dem man vorher seinen sicheren Professorenplatz hatte. Aber das beeindruckt die drei nicht. Auch suchende Menschen heute riskieren viel. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Überwindung es kostet, den Fuß über die Schwelle der Kirche zu setzen oder sich sogar zu einem Glaubenskurs anzumelden. Ich bewundere Julia, die jetzt jeden Sonntag da ist, und unsere lieben Geschwister aus der Holzmühle, die das gemacht haben, die gesagt haben, das ist mir eine völlig fremde Welt, das mit dem Christsein, aber ich gehe da mal rein. Wie können wir es solchen Menschen leichter machen, dass sie das Evangelium verstehen? Das sollten wir uns immer wieder fragen, als Gemeindeleitung, als Einzelne. Wo gibt es unnötige Hindernisse, die es ihnen unverständlich oder schwer machen? Wo ist unser Miteinander für sie unzugänglich? Wo sind unsere Gottesdienste für sie schwierig? Verbauen ihnen den Weg? Wo ist unser Auftreten, unsere Sprache nicht einladend? Das Dritte, was wir an den Weisen sehen, ist, dass sie sich Rat aus der Bibel holen, aus der Tora und den Propheten. Und dazu ist ihr erstes Ziel völlig logisch Jerusalem, da, wo der Palast des Königs von Israel steht, wo man den neugeborenen König der Juden erwartet. Darin folgen sie ihrem gesunden Menschenverstand. Und sie lösen ein Erschrecken aus in der ganzen Stadt. Ein neuer König ist geboren. Und die Menschen merken, hier passiert etwas Irreguläres, etwas, das man nicht einordnen kann. Da kommen Leute aus Persien, aus fernen Landen, um uns das zu sagen. Und Herodes, der Machtherrscher, ich habe über den Kindermord gepredigt am 30.12., da habe ich schon mehr über ihn gesagt, der versucht, dem Ganzen beizukommen mit List und Lüge und Gewalt, mit der Selbstverteidigungsstrategie des etablierten Systems. Und das hätte auch funktioniert, wenn Gott nicht nochmal eingegriffen hätte. Die drei Weisen fragen ihn, wo ist der Messias zu finden? Und dann werden die Theologen mobilisiert, die Schriftgelehrten. Und die haben meinen Respekt in dieser Szene, bei allem Ärger, den Jesus später mit ihnen haben sollte. Sie blieben am Wort Gottes dran und lassen es so stehen. Das Wort, sie sollen lassen stehen, dichtet Martin Luther ja auch in der evangelischen Nationalhymne. Das Wort soll stehen gelassen werden. Sie sagen, bei Micha steht, aus Bethlehem, wo David herkam, da wird auch der Davidsohn, der Messias, geboren werden. Einige heutige bibelkritische Theologen hätten den Weisen sicher anders geantwortet, nicht alle, aber manche. Die hätten gesagt, ja, das mag zwar so bei Micha stehen, aber das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, sondern intentional. Es ist Ausdruck jüdischer Herrscherlegitimation. Das darf man nicht wörtlich nehmen. Ihr müsst euren naiven Kinderglauben hier schon mal ablegen. Nein, Bethlehem ist nicht geografisch gemeint. Das zeigt doch schon der Name. Bethlehem heißt Brothaus, wo das Brot gerecht verteilt wird, wo wir das Brot für alle schaffen, da wird der Messias in uns geboren. So vielleicht hätten manche Theologen von heute den Weisen geantwortet. Das Vierte ist, Gott sendet den Weisen einen besonderen Stern, der sie zur Krippe leitet. Und innerlich erfüllt er ihr Herz mit großer Freude. Viele Wissenschaftler haben geforscht, es gibt astronomische Untersuchungen dazu, welches genau die Sternkonstellation gewesen sein könnte, die damals die Weisen geleitet hat. Man kann das machen. Ich denke eher, es muss schon ein ganz besonderes Licht gewesen sein, das die Weisen so präzise geführt hat, dass sie genau bei Maria und Josef ankamen. Und zur äußeren Leitung durch dieses Naturphänomen kam die innere Erleuchtung. Eine übernatürliche Freude erfüllte ihre Herzen, die nicht durch äußere Umstände verursacht war. Und das ist auch die Erfahrung vieler Christen. Gott gibt übernatürliche Freude, wenn wir bei Jesus sind. Und ich habe mich gefreut, dass Julia das auch gesagt hat beim Glaubenskurs, dass sie das auch hier bei uns spürt, etwas von dieser Freude. Christen sind nicht äußerlich besser dran als andere Menschen. Nein, sie haben auch schwere Leiden, schwere Lebenskrisen, die Gott auch über Jahre ihnen manchmal zumutet. Gott lässt sogar seine besten Leute an Krebs sterben, so wie Karl-Heinz Michel in Volkenroda. Aber zugleich passiert das andere. Er füllt ihre Herzen mit übernatürlicher Freude, weil sie die Gegenwart von Jesus erleben. In dir ist Freude in allem Leide. In dir wir haben himmlische Gaben, weil du der wahre Heiland bist. Und dann fünftens aus Freude, also nicht durch Druck oder Zwang oder Unterwerfung, sondern aus Freude geben diese Könige ihr Bestes für Jesus. Ich finde es übrigens legitim, sie für Könige zu sie als Könige zu bezeichnen. Das steht zwar nicht wörtlich im Bibeltext, aber wer eine solche Karawane ausrüsten kann, die dann nach Jerusalem zieht, wer Schätze hat, die er auftun kann, von denen hier wörtlich die Rede ist, wer Gold verschenken kann und Weihrauch und Myrrhe, der ist damals mindestens sowas wie ein König gewesen. Ich habe mich aber gefragt, was haben die eigentlich gewonnen durch diese Reise? Hat es sich gelohnt? Äußerlich gesehen, nichts haben sie gewonnen. Es hat sie sogar viel gekostet. Vielleicht ihr Königreich. Aber eine andere Antwort ist, sie haben alles gewonnen. Sie haben sich an den Richtigen verschenkt. Sie haben die Erfüllung ihres Lebens gefunden. Jesus anbeten. Vor ihm legen sie alles nieder, ihre Krone, ihre Hoheit, ihren Stolz, ihre Titel, ihren Reichtum. Jesus zu ehren, das ist ihr Glück. Und genauso ruft er es auch uns aus der Krippe zu. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst dich nicht zu erklären, denn ich habe dich längst erkannt. Das haben die drei uns vorgemacht und wir können es ihnen immer wieder nachmachen. Die Krone der Selbstgerechtigkeit, den eigenen Stolz loslassen, mit leeren Händen zu Jesus kommen, sie mit Gnade und Frieden füllen lassen. Und zum Schluss, Gott hat einen Weg zu Jesus, auch für die, die ganz weit weg sind. Menschen aus anderen Religionen, aus anderen Kulturen, aus anderen Völkern. Meine Geschwister in Tansania, die haben Urgroßeltern, die hatten noch nie was von Jesus gehört. Aber sie sind alle willkommen in Gottes Reich. Und was sie bisher nur ahnten und suchten in ihrem Beten und Forschen, ist erfüllt in Christus. Und heute auch setzt Gott übernatürliche Wege ein. Er sendet Sterne und Engel, gibt Träume in der Nacht. Besonders aus dem Iran erreichen uns viele solche Berichte, um Menschen zu Jesus zu führen. Aber wie in der Suche der drei Weisen spielt auch die Bibel eine wichtige Rolle. Und ich frage mich, ob wir die richtigen Stellen kennen, um den Suchenden weiterzuhelfen? Und natürlich brauchen sie Menschen, die mehr von Jesus wissen, die sie mit offenen Armen aufnehmen, wenn sie noch unterwegs zu ihm sind. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.